Paris, Zürich, Berlin, Wien oder auch New York, das sind Orte, an denen Luc Bondy lebt und wirkt. Hier inszeniert er Theater und Opern, erforscht als Intendant der Wiener Festwochen Theatertendenzen der Gegenwart oder ist umgekehrt selbst schon zur Theatergeschichte geworden, als Teil der legendären Berliner Schaubühne zu Peter Steins Zeiten. Luc Bondys Inszenierungen stehen für ein Theater der feinen Zwischentöne, der psychologisch unter die Haut gehenden Theaterbilder. Mit 61 kann er auf ein wechselhaftes und reiches Theaterleben zurückblicken, wie der Ich-Erzähler in seinem neuen Buch, den man dennoch nicht einfach mit dem Autor gleichsetzen darf. Am Fenster, so heißt das Buch, spielt in Zürich, wo Bondy aufgewachsen ist, im Haus seiner Großeltern. Hier steht der Erzähler am Fenster und schaut aufs Leben. Die Erzählung spielt mit der Biografie des Autors, ist aber keine Autobiografie, sondern spinnt sich auf charmante Weise fort in die aberwitzigsten Fiktionen. Ich treffe Luc Bondy in Paris, in seiner Wohnung am Rand des Quartier Latin. Große Fenster gehen auf den beliebten Boulevard. Man kann sich gut vorstellen, da zu stehen und hinauszuschauen. Und ich frage Luc Bondy, ob am Fenster hier entstanden ist.
Weder an diesem Fenster hier, an diesen Fenstern hier. Es ist auch wieder im Quartier Latin, aber die Notizen dazu, die Notizen dafür, würde ich sagen, die sind zum Teil in einem anderen Haus, wo wir vorher wohnten, in Belleville, also im 19. Viertel. Da sind die Notizen und sozusagen das Material, habe ich das gesammelt oder zu die Notizen gemacht. Aber hier ist dann was anderes entstanden für die nächsten Sachen, also für eventuell nächstes Buch. Und geschrieben habe ich das Buch, angefangen habe ich das in Paris noch, dann habe ich es in Madrid und dann in einem Haus meiner Frau in Cadaqués in Spanien.
Das heißt, Sie haben mehrere Domizile. Am Fenster spielt ja in Zürich.
Und zwar, das spielt ja vor allem in da, wo ich groß geworden bin, also die ersten Jahre meiner Kindheit verbracht habe, an der Seminarstraße.
Genau, im Buch kommt sie auch als diese Straße vor. Ja. Die Familie Bondy ist für die Schweiz ja eine wichtige Familie, mit ihrem Vater François Bondy, dem Homme de Lettres, ihrem Großvater Fritz Bondy, der unter dem Nom de Plume Enno Scarpi unvergessen ist mit seinen legendären Operneinführungen. Ja. Sie haben vor einem Jahr den Zürcher Festspielpreis bekommen. Ist Zürich für Sie ein Lebensmittelpunkt in all diesen Domizilen?
Also nicht insofern, ich bin in der Schweiz gewürdigt worden und man hat mich immer wieder eingeladen dort. Ich bin Zürcher und bin Schweiz, aber lebe außerhalb. Insofern sind da immer Sachen stattgefunden, aber ein Mittelpunkt ist schwer zu sagen. Es gibt verschiedene Sachen, die ich mehr in der Schweiz mache als woanders. Und ich habe zwar wirklich diesen Festspielpreis bekommen und das ist eine tolle Geschichte, aber ich habe jetzt gerade einen neuen Preis bekommen, der ist in Deutschland.
Gibt es denn einen Mittelpunkt?
Ein Mittelpunkt ist schwer zu sagen für mich, weil ich bin wirklich das, was man Europäer nennt. Für mich ist Europa jetzt, also der Mittelpunkt, das kann genau in Wien, in Berlin, in Paris sein. In Zürich sein.
Sie haben gesagt, es gibt Dinge, die Sie eher in der Schweiz tun. Wie würden Sie sagen, wird das Schweizerische irgendwie produktiv in Ihrer Kunst, im Schreiben?
Nein, natürlich, es evoziert. Für mich gibt es immer Evozieren der Vergangenheit oder Anhaltspunkte, die das Gedächtnis anregen. Das ist so der Effekt der Madeleine von Proust. Also man ist da, wo man in seiner frühesten Kindheit war, da kommen einem Dinge immer wieder assoziativ in den Sinn. Das ist natürlich in der Schweiz so. Und natürlich sind mir so Orte und so bestimmte Punkte in der Schweiz sehr bekannt. Aber sozusagen, ich könnte auch überall, wenn ich jetzt wieder ein Buch machen würde, glaube ich, kann ich auch das Land, ich muss nicht in Paris leben. Ich könnte auch woanders leben. Ich weiß nicht, wo in Antwerpen oder in Italien ich war noch nie in Südamerika, das ginge auch. Ich brauche die bestimmte Landschaft nicht.
Das heißt auch, dass am Fenster, dieses Fenster in der Seminarstraße in Zürich, ist ein bisschen Zufall.
Naja, Das ist so komisch. Als ich es angefangen habe, empfand ich es als Zufall. Und während ich es geschrieben habe, wurde alles viel realer. Die Zimmer, wo das Haus steht, wo die Wohnung lag, wie die Wohnung lag und all diese Dinge. Ich konnte erfinden ab einem gesehenen und erlebten Ort und konnte es erweitern und weiterführen und sozusagen das Zimmer beleben lassen, auch mit der Gegenwart, mit der Vergangenheit, mit allen Sachen. Da hat es eine große Rolle gespielt.
Der Buchtitel Am Fenster beschreibt ja eigentlich schon sehr genau die Handlung. Ein Mann zwischen den Altern um die 60 steht am Fenster seiner Wohnung eben an dieser Seminarstraße in Zürich und lässt seine Gedanken sich fortspinnen in die Vergangenheit von seinem Berufs- und Familienleben und auch in eine Zukunft, die er zum Teil mit, ich würde sagen, geradezu neurotischer Klarheit vor sich sieht. Es ist zum Beispiel eine Obsession von ihm, dass seine Freundin, seine Lebenspartnerin ihn demnächst ganz sicher verlässt. Im Untertitel trägt Am Fenster die Gattungsbezeichnung ein Roman. Es ist vielleicht jetzt nicht a priori typisch für einen Roman, was so die gängigen Kriterien betrifft, Länge, auch die sich weit ausdehnende Handlung, der epische Zugriff. Wieso haben Sie diese Gattungsbezeichnung gewählt? Was ist eigentlich das Romaneske?
Das ist eine gute Frage, weil es ist eher eine Verlagsgeschichte. Der Verlag hing sehr dran, dass es Roman heißt. Ich hätte es weder benannt oder in Erzählung gesagt oder ich weiß nicht was. Was stimmt an der Sache ist, dass es nicht eine Autobiografie ist. Weil jeder, der schreibt, ich denke, alle Schriftsteller, die über sich oder mit sich oder ausgehend von sich schreiben, die ganzen Erfindungen oder Mystifikationen, die sind immer noch die Person selber, weil auch die Fantasie ist nicht die Fantasie von jemand anderem. Diese Geschichte ist in keiner Weise eine Autobiografie, weil keine Geschichte sozusagen es beginnen immer Geschichten, die aber vollständig, wie soll man sagen, zusammengesetzt sind und fiktiv gemacht werden und nie als solche auch dokumentarisch. Ne? Natürlich, man hat Vorstellungen. Man sagt, das Leben ist ein Roman oder so, sagen doch Leute. Ja? Man sagt, es ist ein Ausdruck. Ja? Insofern hat das romanhafte Züge, wenn man davon ausgeht, dass der Roman nicht unbedingt im Sinne vom 19. Jahrhundert ist, also nicht im epischen Sinne und nicht in der Konstruktionsform, kann man sagen, es ist ein Lebensroman, ein Teil eines Lebensromans oder so von jemandem.
Es ist ja auch Fiktionalität, die typisch ist für den Roman. Und das ist ja auch so dieses Spiel. Sie haben die Madeleine von Proust erwähnt. Der Erzähler steht am Fenster. Und das ist so ein bisschen wie diese Madeleine, dieses Fenster. Da kommen die Dinge hoch aus der Vergangenheit.
Ja, absolut, absolut.
Es ist aber nicht ganz klar, wer dieser Ich-Erzähler ist. Er ist auch nicht von Anfang an ein Ich-Erzähler, sondern er nähert sich diesem Ich so ein bisschen an. Wer ist dieser multiple Donate?
Ja, nee, das war so, dass ich ausgegangen bin von dem Bild eines alten Mannes, also eines 60-jährigen Mannes, der Mühe hat, seine Kaffeeeinheiten zu berechnen und an seinem Gedächtnis zweifelt, weil er nicht mehr weiß, wenn er einen Kaffee getrunken hat, ob er beim zweiten schon den getrunken hat und wie viele Einheiten er hatte. Und dann, während ich geschrieben habe, ich hatte eine Scham anzufangen und zu sagen, ich stehe. Und ich musste, um dann das Ich zu kommen, brauchte ich eine Einführung in eine andere Vorstellung, in eine andere Person. Und dann nachher konnte ich diese Person dann daraus einen inneren Monolog machen.
Es ist aber wirklich ein raffiniertes Spiel. Also er sagt, der Erzähler, wir könnten sogar ein Ich aus ihm machen. Und in einem früheren Buch haben Sie auch einmal einen Brief an ein Ich geschrieben. Also es ist schon sehr komplex.
Ja, wenn man schreibt, ist man immer ambivalent, was diese Sache der Ich-Darstellung ist.
Es gibt ja im Französischen dieses Genre, dieses Autofiktionale, eben diese Autofiktion, dass man spielt mit seinem eigenen Ich. Am Fenster spielt in einer nahen Zukunft. so in den 2020er Jahren, würde ich sagen. Und der Erzähler war der Assistent eines Theaterregisseurs. Das ist aber ein Beruf, den es seit 2014 bei Ihnen nicht mehr gibt. Man kann das dann nachschlagen im Internet, wahrscheinlich in Wikipedia unter ausgestorbene Berufe. Darf man das wörtlich nehmen? Ist das Theater, jedenfalls das Regietheater, eine aussterbende Gattung?
Naja, es gibt eine Wandlung der Inszenierungsart. Man hat früher vielleicht viel mehr an dem Versuch einer realistischen, objektivierbaren Geschichte und mehr in den vier Wänden. Man hat mehr mit Illusion und mit der Vorstellung, man macht ein Theater und erzählt eine Geschichte. Es gab aber allerdings immer Regisseure, die nicht so erzählt haben, aber immer im Theaterbewusstsein, dass man Theater macht. Die Gattung selber wurde immer, nicht das Wort zelebriert ist nicht das Wort, also es wurde immer ernst genommen und es wurde benannt und man machte was damit. Und was ich ein bisschen finde heute ist, dass die Leute ein bisschen verloren sind.
Entschuldigung, wer ist verloren? Die Darsteller oder das Publikum?
Ja, die Darsteller sind verloren, weil viele Leute einfach in eine Art von, die sind über die Interpretation hinaus in eine eigene Form, subjektive Form reingekommen, das sich ausdrücken wollen. Und es gibt nichts am einfachsten, wo man sich ausdrücken kann, als im Theater. Eine Art von Selbstdarstellungspool oder Ort ist das Theater, ganz klar. Und ich finde, der Reinhardt hatte einen wunderbaren Satz im Eingang des Max-Reinhardt-Seminars geschrieben, dass man müsste lernen, nicht darzustellen, also nicht alles immer so Mimikry und alles immer so zuzudecken und irgendwie es versuchen, mit einem Text oder mit einem Anliegen, was man hat, versuchen, etwas zu vermitteln, was aber aus einem Guss kommt. Sogar Marthaler, das kommt aus einem Guss. Es gibt ein Bedürfnis nach seiner Sprache, nach einer Vermittlung einer künstlichen Welt. Das ist ganz klar, das ist wie ein Theaterstück. Und das ist auch ein Theaterstück, wenn es gut ist und wenn es gut inszeniert hat. Aber was heute passiert, ist, dass die Art der Interpretationssucht ist mehr so zerebral und so unsinnig geworden und so manchmal einfach so wie Clips zusammengesetzt. Ich kann ja nicht Beispiele sagen, aber man hat nicht mehr das Gefühl, dass es aus einem Atem kommt oder geatmet wird. Man erstickt mehr im Theater, als dass man atmet.
Es gibt ja andere Tendenzen zu einem vielleicht Naturalismus auf der Bühne, in denen sich das Theater eben auch auflöst, nämlich diese Tendenzen zum Leben auf der Bühne, dass man Personen aus dem wirklichen Leben auf die Bühne holt.
Ja, das ist, finde ich, eine unglückliche Geschichte. Das stört mich, weil diese sogenannte dokumentarische Sachen, die existiert primär, existiert sie im Kino. Und schon da wird sie gefilmt und geschnitten. Beim Theater habe ich immer das Gefühl, es vermittelt nicht, es stellt sich so dar. Es gibt aber Ausnahmen, muss ich trotzdem, in all diesen Sachen gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel das Rimini-Protokoll, das ist vielleicht die einzige Ausnahme. Weil das sind ja keiner von denen Schauspieler, die sind wirklich, und die haben eine Art gefunden, etwas zu vermitteln, ein Thema zu vermitteln, ein Problem zu vermitteln, mit viel Humor. Das geht auch in die Richtung Kabarett, kann man fast sagen. Und es nimmt sich nicht ernst, aber ich finde, es hat eine bestimmte Wärme auch und parodiert niemand und macht sich nicht lustig auf so Karikaturweise, sondern stellt ein Problem oder ein Thema dar und kann Leute reden lassen, die sozusagen aufgehört haben, die diesen Beruf aufgehört haben, die wissen was darüber. Aber das finde ich sehr, sehr interessant. Aber das Rimini-Protokoll, das ist bei all diesen Sachen, das ist eine sehr große Ausnahme. Und das sind sehr wenig solche Ausnahmen, weil viele Leute imitieren, dass sie sagen, sie wollen gern ein Stück leben jetzt. Jetzt muss eine Reihe von Biografie auf die Bühne und jeder muss, das ist, finde ich, eine Form von Narzissmus, was eingetreten ist, was gar nicht mit dem Raum und mit der Möglichkeit inkompatibel ist. Und ich finde natürlich nach wie vor, das Theater ist, war doch ein Ort der Poetik, der Möglichkeit, auch plötzlich Dinge zu sehen, also wie bei Bob Wilson, also Vorgänge zu sich einzulassen in sehr seltsam, langsam, ganz eigene, sehr wie ein Schriftsteller vorgehen oder mit großartigen Texte, die man, die Aufführung von Zadek oder Nolte, wo man hineingegangen ist durch eine bestimmte Suggestivität. Und heute hat das Theater so eine Art, und ist so antisuggestiv, weil es will desillusionieren. Das heißt, es ist so unglaublich trocken, spröde geworden. Das ist mein Eindruck.
Es ist ja auffallend, dass das Datum in am Fenster, wo das Theater ausstirbt, das Jahr 2013, das koinzidiert mit Ihrem eigenen Abschied bei den Wiener Festwochen. Sie sind ja Theater- und Opernregisseur, Sie sind aber auch Intendant und wollen bis 2013 in Wien bleiben. Sie haben das Theater im deutschen und im französischsprachigen Raum sehr stark beeinflusst. Sie haben gesundheitlich einiges hinter sich. Fühlen Sie sich noch heute zu Hause in dem Theaterbetrieb?
Unterschiedlich. Das kann man so unterscheiden. Wenn ich zum Beispiel in London, jetzt vorbereite ich in London etwas, am Young Wick. Und dieses Young Wick, das ist so ein Theater, was so ein komischer Raum ist und die Leute, man redet mit den Leuten, die sitzen unten im Restaurant und immer ist was los und in diesem Theater ändern sich die Räume, es ist viel Leben drin und das hat das im besten Sinn was Normales. Und hat eine solche Atmosphäre, wo man gern drin ist. Man hat das Gefühl von etwas mehr als nur, jetzt da geht man rein und macht eine Inszenierung, die Kantine ist leer und die Leute sind, man hat das Gefühl, da lebt was. Der Intendant, der Direktor, ein Freund von mir ist David Land, das ist ein Schriftsteller und das hat ein intellektuelles und für mich sehr, sehr kreative Atmosphäre. Und das ist ein Ort, da fühle ich mich sofort, kann ich mich sozusagen so gut einfügen.
Ist für Sie der Ort einer Produktion sehr wichtig? Das habe ich jetzt das Gefühl, ein bisschen herausgehört zu haben. Ist es auch das spezielle Stück natürlich?
Das Stück, die Menschen, mit denen man es macht, also mit welcher, was wird die Familie sein, mit der man das zusammen macht, das ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur einfach X, B, C, D Schauspieler zu engagieren und dann damit was zu machen, sondern mit welchen Menschen man das macht, das spielt eine große Rolle. Aber der Zusammenhang, der das ermöglicht und der die Möglichkeit gibt, dass man dann sich für eine Zeit lang fühlt, als würde man was Gemeinsames zustande bringen, weil ja Theater schließlich eine wirkliche ist eine Equipenarbeit. Das ist eine Equipe, die immer geführt wird mit jemandem, der eine präzise Vorstellung hat oder sie offen ist, andere Vorstellungen umzuwandeln, um sie möglich zu machen auf der Bühne. Man redet da von dem Ensemble-Theater und viele Intendanten brüsten sich, jetzt das Ensemble-Theater wieder zu machen. Ich glaube, in einem deutschen Stadttheater ist das schwierig, man kann ein Ensemble haben, aber diese Atmosphäre ist nicht, weil da viel zu viele Leute sind, viel zu viele Regisseure und letztlich jeder Regisseur andere Interessen hat, was die Schauspieler angeht.
Sie können sich Ihre Schauspieler aussuchen. Was muss ein Schauspieler mitbringen, der bei Ihnen arbeiten will?
Das kann man nicht so benennen. Es muss jemand sein, in dem ich ein Vertrauen, den ich gut finde, der Humor hat, der etwas bringt, ein Klima reinbringt. An dem Moment, wo ich mir das Stück überlege, muss ich im Zusammenhang mit ihm mir was vorstellen, was entstehen könnte, wo er das spielen und das erzählen kann. Aber man muss die Vorstellung haben, so stark wie möglich mit diesem Menschen das zu machen.
Sie sind ja ein Meister im Inszenieren der Zwischentöne, der psychologisch unter die Haut gehenden Bilder. Es ist ja immer wahnsinnig viel, was da auch subkutan abläuft und das geht dann darum, auch dem Publikum manchmal unter die Haut. Sie sind auch ein Grenzgänger zwischen dem deutschen und französischen Kultur- und Theaterbereich, ein Brückenbauer. Verstehen Sie sich als ein Botschafter oder sehen Sie die Stücke im anderen Kulturzusammenhang wieder anders?
Das ist sehr komisch, weil ich zum Beispiel immer, nehmen Sie einen Autor, von dem man sagen könnte, jetzt ist die Zeit eine andere, wie will man das machen, wie Schnitzler. Ja? Als ich den in Österreich gemacht habe, ist mir das einfach nicht gelungen, weil ich irgendwie gefunden habe, dass seine Stücke plötzlich zu sehr in so einem Singsang und seiner bestimmten Attitüde und Atmosphäre und einem Geruch ist und ich die Struktur, das Skelett des Stücks manchmal viel spannender fand als das Drumherum. Dann habe ich das in Paris inszeniert und da war das plötzlich ein ganz hartes Stück der Ende 20er Jahren. Da wurde so plötzlich eine spannende Geschichte zwischen einer ganzen untergehenden Gesellschaft. Jetzt zum Beispiel habe ich vor in London ein sehr berühmtes Stück, was 100.000 Mal schon gespielt worden ist in Österreich, Liebelei zu machen. Und diese Liebelei habe ich aber einen Autor gebeten, der eigentlich eher härtere Dinge schreibt, das ist David Harrow. Und der hat mir eine Fassung schon geschrieben, eine erste Fassung, die heißt Sweet Things. Und schon allein, wenn ich das lese, kriege ich plötzlich Interesse an Figuren, ohne an dem ganzen Schmockige an der Sache, dass es ist zwar eine Idee, die damals in der Zeit möglich war, aber die heute gar nicht mehr so möglich ist zu schreiben in der Übersetzung, weil die Handlung ist einfach zu sehr eingebettet in so Attitüden und die sind nicht da drin. Das heißt, die sind nicht da drin, die sind viel schärfer und dann plötzlich wird das Stück von dem Schnitzler auch möglich heute.
Kommen wir nochmal zurück. Wir haben jetzt über das Buch geredet, über den Theaterbetrieb, über das Hin- und Hergehen zwischen den Kulturen. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zum Am Fenster. Der Regisseur, der Theaterregisseur in dem Buch heißt Gaspar Noc. Jetzt Gaspar de la Nuit ist eine Pierrot-Figur. Noc ist ein sehr berühmter Schweizer Clown. Sie erwähnen auch den Clown Grock, der ihrem Großvater geähnelt haben soll, sagt man. An einer Stelle erinnert sich der Ich-Erzähler auch daran, dass er ein Clownskostüm anzog. Ist der Clown oder das zum Lachen bringen oder vielleicht der Hofnarr, ist das eine Schiefer für den Künstler?
Der Hofnarr. Der Hofnarr, wie man ihn auf Bildern von Velázquez sieht. Oder ja, ich mag gern die Idee vom Hofnarr, jemand, der ein Zwerg ist oft und von unten nach oben guckt.
Aber auch ein bisschen machtlos?
Ja, machtlos und Provokateur. Der Narr hat auch die Narrenfreiheit. Und das ist eine so wesentliche Figur. Ich bin ja nicht ein großer Anhänger von Clowns im Sinne von, weil es sie kaum gibt und sie sich so wahnsinnig anstrengen, lustig zu sein. Für mich ist die Idee von Clown oder vom Narr eine viel tragischere Vorstellung von einer Person, die viel passiver ist und viel mehr in sich transportiert Dinge, schräge Dinge vom Leben und sie an ihm haften. Diese Figur, die im Roman ist, Donatai, ist ein bisschen ein Clown, weil er schwankt immer zwischen Größen, wahnsinnige Vorstellungen und dann auch wieder sich zu verstecken in seinem Untertanendasein. Aber manchmal hat das Gefühl, er ist so untertan, dass er auffallen muss. Also zieht er sich besonders bunt an oder intrigiert rum oder macht was Blödes. Die ganze Erzählung ist die Spaltung, wenn Sie wollen, zwischen derjenige, der auch ein Narr ist, aber der Macht hat, weil ein Regisseur ist irgendwo ein Narr, im Gesamten gesehen, aber ein Narr, mit der noch dazu seinen Dünkel hat, zu glauben, dass er mehr ist und sich im Leben so ein bisschen so wie ein kleiner Gott aufführt. Und dann sieht das die Hauptfigur, der Donatai, sieht das ganz genau. Und ich habe immer versucht, in meinem Leben als Regisseur immer ein bisschen die Kehrseite zu sehen. Und immer musste ich es einfach unerträglich empfinden, es alle Großregisseure, die sich für wahnsinnig viel halten, weil ich generell für verachte Künstler, die von sich einfach beanspruchen, für sich Dinge beanspruchen und die überhaupt ohne Bescheidenheit sind und ohne einen Einblick in sich selber und sozusagen auch das Kümmerliche. Ich finde das furchtbar, wenn die Leute vollkommen gloriös vor sich hinstelzen. Und im letzten Fall habe ich sogar einen erlebt, jetzt im Fall meiner Met in New York, der gegen mich protestiert in der New York Times, indem er sagt, dem gehört gerade die Aufführung der Tosca, die er vor 25 Jahren, mein Gott, ich würde immer sagen, machen Sie alles, nur nicht eine Inszenierung von mir 25 Mal spielen. Ich finde das absurd, das ist krank. Man spielt nichts 25 Jahre alt. Das ist so, wie wenn man ein Fleisch einen Monat im Kühlschrank lässt. Das ist einfach schlecht.
Das war Franco Zeffirelli, der gesagt hat, Sie seien ein Zweit- oder Drittklassiger Regisseur.
Ich bin nicht nur ein Zweit-, sondern ein Drittklassiger Regisseur.
Ein Drittklassiger Regisseur, das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, das zu hören von einem Regisseur, der bekannt ist für üppige Bilder vor allem, aber nicht für diese Art des Inszenierens, wie wir sie vom Theater her eigentlich verstehen.
Aber Sie wissen, was ich geantwortet habe. Ich habe geantwortet, da fehlt zweimal die Hälfte, dass Fellini immer sagte, ach, Zeffirelli, dieser zweite Assistent von Visconti.
Luc Bondy, ich würde sehr gerne noch lange mit Ihnen weiterreden. Leider ist unsere Zeit, unsere halbe Stunde schon um. Darum nur ganz kurz zum Schluss noch die Frage. Sie haben eingangs angedeutet, dass Sie ein neues Buchprojekt bereits in der Idee haben, in den gedanklichen Vorarbeiten. Können Sie dazu etwas sagen?
Nein, weil es noch nicht, weil es zu im Zustand des Unerkenntlichen sind Notizen und so. Und haben sicher mit meinen Erlebnissen in meinem Leben mit den verschiedenen Ärzten und Krankenhäusern zu tun. Ich möchte da ein bisschen was schreiben, was das ist, das sozusagen dieser dritte Kreis der Hölle mal beschreiben.